Ja, okay, dann darf ich Thomas Marsch vorstellen. Er ist Juniorprofessor für Filmwissenschaften an der FU in Berlin. Und seine Dissertation zu Körper und Wahrnehmung im Kino wird eben in bald rauskommen. Und er schreibt auch für die Zeitschrift Cargo, auch zur Ökonomie von Serien, und hat auch schon einige Semester lang Serien unterrichtet. Und den Titel. Und er wird zu uns über Repräsentation, Allegorie, Ekstase, Fantasien des Politischen in aktuellen Fernsehserien sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank auch für die Einladung hier nach Stuttgart. Ich muss mich entschuldigen vielleicht dafür, dass es jetzt tatsächlich noch mal ein Stück mehr akademischer wird. Aber ich glaube, anders kommt man diesem Thema oder dieser Frage, also was eigentlich mit dem Politischen los ist in diesen neueren Serien, die uns alle so interessieren, nicht näher. Ja, die Konjunktur der amerikanischen Fernsehserie seit den späten 90er Jahren, die Konjunktur dieses Quality-TV, die ja auch Anlass zu dieser Tagung gegeben hat, und ich meine, der Hinweis, der eben schon gemacht wurde, ist natürlich völlig richtig, dass auch das Quality-TV eine längere Geschichte hat, in die man eigentlich weiter zurückgehen müsste. Tom Fontana hat gestern kurz MTM erwähnt, die seit den frühen 80er Jahren eigentlich hochinteressante Themen und Figuren in die Fernsehlandschaft reingebracht haben. Also all das müsste man mit berücksichtigen, auch gerade wenn man über Politik im Fernsehen spricht. Aber dennoch ist es natürlich so, dass der unmittelbare Anlass dieser neuen Welle auch der akademischen Beschäftigung mit Fernsehserien schon mit diesem Boom von insbesondere oder mit dem Boom losgeht, der insbesondere mit dem Label HBO verbunden ist. Obwohl ich im Weiteren hauptsächlich über Nicht-HBO-Serien sprechen werde. Ich werde einige Serien durchgehen in meinem Vortrag, und das Hauptbeispiel wird The West Wing sein, das leider hier im deutschen Fernsehen nie ernsthaft gelaufen ist. Die Konjunktur der amerikanischen Fernsehserie also ist vor allem bisher als ein Zuwachs an formalästhetischen Möglichkeiten, an Komplexität von der Geschichten, an Spielräumen für Autoren diskutiert worden. Heute möchte ich mich aber mit einigen Serien aus einer eher inhaltlich orientierten Perspektive beschäftigen, die danach fragt, welche ästhetischen Spielarten des Politischen in den Serien, die uns seit 10 Jahren beschäftigen, anzutreffen sind. Welche Darstellungsweisen bestimmen die Imagination von Politik, die in der Fernsehserie eine Rolle spielen? Welche politischen Fantasien entwerfen sie? Beginnen möchte ich mit einem Besuch bei 24. Wie in einem weithin diskutierten Artikel aus dem New Yorker vom Februar 2007 zu entnehmen war, reiste im November 2006 US Army Brigadier General Patrick Finnegan, Dekan an der renommierten West Point Militärakademie, nach Hollywood, um sich mit Autoren und Produzenten von 24 zu treffen, der seit 2001 von Fox ausgestrahlten Serie, in der Jack Bauer, Agent der fiktionalen Counter-Terrorist Unit, Staffel für Staffel erneut zu einem 24-stündigen, atemlosen Wettlauf mit Terroristen antritt, die jeweils auf amerikanischem Boden einen Anschlag planen, der zahllose Menschen zu gefährden droht. Die Serie prätendiert eine Darstellung in Echtzeit. Ich meine, man kann darüber streiten, aber ich würde behaupten, obwohl sie prätendiert ist, weil sie eigentlich von einer Echtzeitästhetik kaum weiter entfernt sein könnte, die doch also mit den Mitteln des Splitscreens und der Einblendung einer Uhr lediglich simuliert wird, wie ich sagen würde. Aber die Serie prätendiert zumindest diese Darstellung in Echtzeit und betont dadurch schon auf struktureller und dramaturgischer Ebene, was inhaltlich für Spannung sorgt. Die Gefahr ist stets drängend. Jede Entscheidung fällt immer schon zu spät. Wer zu lange nachdenkt, hat immer schon Unrecht, weil er wichtige Zeit verstreichen lässt und den Terroristen allein schon dadurch in die Hände spielt. Reflexion wäre wünschenswert, kann man sagen, ist aber in 24 immer unpraktikabel und wird daher unendlich aufgeschoben. Zumindest bis zur 7. Staffel der Serie, über die ich gleich noch sprechen werde. In der realen Welt der Terrorismusbekämpfung mag die Ticking Time Bomb-Situation eher selten vorkommen. Doch in 24 dient sie als Prämisse jeder Staffel. Diese Prämisse ist es, die narrativ als Rechtfertigung all jener Handlungen Jack Bauers dient, die jedenfalls vor Abu Ghraib und Guantanamo mit rechtsstaatlichen Grundsätzen unvereinbar schienen, insbesondere die Folter von Gefangenen, um ihnen Informationen abzupressen. Die Serie manövriert Jack Bauer und den Zuschauer immer wieder in Situationen, in denen er vor der Wahl steht. Entweder die Rechte des dingfestgemachten Terroristen respektieren und dadurch das Leben zahlloser Unschuldiger riskieren. Millions of innocent lives are at stake, ist wohl der in 24 am häufigsten gefallene Satz. Oder sich über Recht und moralische Skrupel hinwegsetzen und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, einschließlich Folter, versuchen, die fehlende Information zu beschaffen und die Gefahr dadurch abzuwenden. 24 zeichnet das Bild eines auf Dauer gestellten Ausnahmezustandes, der, wie Giorgio Agamben argumentiert, legale und illegale Handlungen ununterscheidbar macht. Strukturell wird dies durch die Konzentration der Erzählung auf den Ablauf eines einzigen Tages legitimiert, semantisch durch die Tatsache, dass die Bedrohung immer absolut ist, visuell durch das Splitscreen-Verfahren, das die Welt als unüberschaubare Gleichzeitigkeit interdependenter Ereignisse abbildet. Vor dem Hintergrund dieser Szenarien avanciert Folter in 24 Staffel für Staffel zum regulären und probaten Mittel der Terrorbekämpfung. Wenn außergewöhnliche Maßnahmen durch den Ausnahmezustand erst einmal gerechtfertigt worden sind, erscheinen alle außergewöhnlichen Maßnahmen als gleich plausibel. Ein Kriterium zu ihrer Bewertung gibt es nicht mehr. Und ist der Ausnahmezustand erst einmal etabliert, gibt es auch kein Kriterium für die Notwendigkeit seiner Beendigung mehr, so Agamben. Vom Ausnahmezustand her kann sein Ende nicht gedacht werden. Es sind diese Szenarien einer unmittelbar drohenden Gefahr, die 24 zu einer der Serien haben werden lassen, der immer wieder attestiert wurde, den Zeitgeist einer politischen Kultur nach dem 11. September 2001 präzise zu treffen. Wie der angeführte Artikel des New Yorker bereits festhält, entspricht die politische Fantasie von 24 genau dem Bild der Politik, das die Bush-Regierung dem Kampf gegen den internationalen Terrorismus unterlegt hat. Ein sämtliche Ressourcen beanspruchender Kampf, der extreme Maßnahmen rechtfertigt. Das realpolitische Credo wird in der Serie freilich regelmäßig durch ein hoch unwahrscheinliches Szenario legitimiert, das zusätzlich beinhaltet, dass der Zuschauer zumeist bereits über die Schuld der Gefolterten und über die Informationen, die sie zurückhalten, in Kenntnis ist und dadurch davon entlastet wird, sich über die Legitimität von Bauers Handeln überhaupt Gedanken zu machen. Diese Asymmetrie der Rechtfertigung, die zwischen Serie und realer Politik existiert, ist von der Politik immer wieder dadurch kompensiert worden, dass sie sich auf Ereignisse in 24 als, wenn nicht reale, so aber doch jederzeit mögliche Beispiele tatsächlicher Situationen bezogen hat. Szenarien der Serie haben wiederholt Eingang in Reden, Analysen und Papiere gefunden, die Strategien der Terrorbekämpfung diskutiert haben. So hat ein konservativer Think Tank, die Heritage Foundation, ein Symposium veranstaltet mit dem Titel 24 and America's Image in Fighting Terrorism: Fact, Fiction or Does It Matter? An diesem Symposium nahm auch Michael Chertoff teil, von 2005 bis 2009 Homeland Security Secretary, der die Serie lobte als, Zitat, "trying to make the best choice with a series of bad options". Und John Yoo, ein früherer Anwalt im Justizministerium, der an der rechtlichen Rahmensetzung für die Folterung von Gefangenen für die Bush-Regierung beteiligt war, greift in seinem Buch War by Other Means auf 24 als Quelle für mögliche Bedrohungsszenarien zurück und entwickelt daraus Argumente für die politischen Direktiven, die er vertritt. Doch die politische Agenda, die sich bei 24 bedient, stimmt nicht mit dem Curriculum militärischer Ausbildung überein. Und so war der Anlass der Reise des Generals der Militärakademie West Point nach Hollywood seine Beobachtung, dass die jungen Soldaten, größtenteils Fans der Serie, zunehmend Bereitschaft zeigten, Folter als ein probates Mittel militärischen Handelns zu akzeptieren, was nun mit den Grundsätzen, die man den Soldaten in der Akademie vermitteln will, unvereinbar ist. Begleitet wurde der General bei seiner Reise von Verhörexperten des Militärs und des FBI, die die Autoren von 24 über Befragungsmethoden instruieren sollten, die bei Verzicht auf Folter gleichzeitig validere Informationen produzieren. Der öffentlichkeitswirksame Auftritt der Vertreter von Militär und FBI hat eine Diskussion um die symbolische Politik der Serie entfacht. Schließlich hat die in der Öffentlichkeit stattfindende Diskussion auch die Serie selbst erreicht. Ich hatte das kurz angesprochen zu Beginn. Die Story der 7. Staffel paart Jack Bauer mit einer FBI-Agentin, die all jene Bedenken gegenüber Folter, sowohl ihren praktischen Nutzen wie ihre rechtliche Seite betreffend, artikuliert, die seitens des FBI auch tatsächlich gegenüber anderen Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden wie auch gegenüber den Autoren von 24 vertreten wurde. Und erstmals stellt sich Jack Bauer, der zu Beginn der Staffel wegen möglicher Gesetzesverstöße, die er während seiner Einsätze begangen hat, vor Gericht steht, dieser Diskussion. Sie bildet quasi einen roten Faden, der sich durch die gesamte letzte Staffel zieht. 24 ging im November 2001 auf Sendung. Die Serie Alias nur 19 Tage nach dem 11. September 2001. Auch wenn beide Serien vor den Anschlägen auf das World Trade Center konzipiert worden sind, beziehen sie ihre besondere politische Brisanz aus dieser historischen Situation. In beiden Fällen verhalten sich die Serien aber keineswegs eindeutig zur politischen Realität nach 9/11. In Alias beispielsweise steht die Bedrohung durch Terrorismus ebenfalls im Zentrum der Handlung. Die Serie ist aber in einer auf Permanenz gestellten Ununterscheidbarkeitszone angesiedelt, in der Gut und Böse, richtig und falsch nicht zu unterscheiden sind. Die Konsequenzen von Handlungen sind grundsätzlich unabsehbar. Das Schema von Freund und Feind wird beständig unterlaufen und die Agenten stehen eins ums andere Mal vor den Trümmern der Überzeugungen, die als Grundlagen ihres Handelns dienten. Wie Sharon Sutherland und Sarah Swan in einem Artikel über die Serie resümieren, resultiert aus den narrativen Prämissen der Serie eine grundsätzliche moralische Ambiguität, die sich immer wieder als unüberwindbar erweist, weil jede Handlung jederzeit falsifiziert werden kann, hinsichtlich ihrer Voraussetzungen, ihrer Rechtfertigung und ihrer Ergebnisse. Jede Wahrheit besitzt in Alias lediglich temporären Charakter und wird allein schon durch das Vergehen von Zeit zur Lüge. Dieser fundamentalen Verunsicherung steht eine Ideologie des Utilitarismus entgegen, die zum Beispiel von dem Vater der Hauptfigur, der jungen Doppelagentin Sidney Bristow, vertreten wird. Danach heiligt der Zweck jedes Mittel und Jack Bauer würde womöglich zustimmen. Doch während in Alias einer utilitaristischen Haltung beständig die Grundlage entzogen wird, weil sich die Zwecke, die die Mittel rechtfertigen sollen, immer wieder als irrig erweisen, wird Jack Bauers Haltung in 24 retrospektiv stets durch den Erfolg seines Handelns legitimiert. Der narrative Rahmen von Alias stellt solche ideologischen Überzeugungen weitaus mehr in Frage, als viele Kritiker der Serie zugebilligt haben. Alias ist ein Beispiel dafür, wie eine in vielerlei Hinsicht triviale Agentenserie mit wenig aufregenden formalen Qualitäten absichtlich oder unabsichtlich ein Bild des Politischen zu zeichnen, in der Lage ist, dessen Grauschattierungen die Schwarz-Weiß-Zeichnung realer politischer Agitation nach 9/11 erfolgreich unterläuft. Ob freilich die Zuschauer dies als Aufforderung lesen, die Prämissen des politischen Handelns beständig neu zu überprüfen, oder ob die Verunsicherung von Alias umso mehr das Bedürfnis nach einer klaren Demarkation zwischen Freund und Feind, zwischen Gut und Böse wecken, lässt sich freilich aus der Serie selbst nicht ablesen. The Wire gehört zu den Serien, wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, die in Bezug auf die ästhetische Konjunktur der Fernsehserie immer wieder an erster Stelle genannt wird. Ihr politischer Realismus steht in starkem Kontrast zu den bisher diskutierten Beispielen. The Wire verzichtet auf die narrativen Special Effects von Serien wie 24 und Alias, in denen die Erzählung dem Zuschauer oftmals weniger Erstaunen über die Ereignisse als über den Einfallsreichtum der Autoren und das Gelingen überraschender Wendungen abbringt. The Wire verfolgt eine betont klassische Erzählweise, die wiederholt mit dem Realismus des 19. Jahrhunderts, wie er in Romanen von Charles Dickens oder Honoré de Balzac verkörpert ist, in Verbindung gebracht wurde. Die Innovation der Erzählung erwächst nicht aus der Komplexität ihrer Mittel, sondern aus dem Umfang und der Vielschichtigkeit ihres Gegenstandes. Schon die Entscheidung, die Serie in Baltimore anzusiedeln, um sich damit von den standardisierten Handlungsorten amerikanischer Serien, vor allem Los Angeles, New York und Miami, zu verabschieden, ist von David Simon, dem Creator der Serie, als Entscheidung für eine neue Form des Realismus interpretiert worden. In den üblichen Handlungsorten des Fernsehens, so Simon, sei der Bezug zur Realität Amerikas längst verloren gegangen. So ist es das erklärte Ziel der Serie, zu zeigen, was im Fernsehen sonst ausgeblendet bleibt. Und dies zugleich in einer Weise zu tun, die sich dem Wunsch nach Übersichtlichkeit der Lage und Überschaubarkeit der Argumentation, die den Fernsehdiskurs prägen, systematisch entzieht. The Wire setzt mit dem Genre des Krimis an, beginnt seine Expedition in die Realität der USA mit einer Geschichte von Cops and Robbers und weitet die Krimi-Geschichte auf ihre sozialen Kontexte hin, die sich bis in die Schulen, die Hafengewerkschaft, das Rathaus und die Presse hin weiten, um einige der Schauplätze und Milieus anzusprechen, die im Verlauf der 5 Staffeln im Zentrum stehen. Ähnlich wie in der Serie Oz liegt eine der wesentlichen politischen Leistungen der Serie darin, dass sie einer Realität eine Stimme gibt, die aus dem Diskurs der Massenmedien und der Fernsehunterhaltung weitgehend ausgeblendet scheint. Sie bezieht die unterschiedlichen sozialen Milieus gleichberechtigt in ihre Perspektive ein, ohne einen archimedischen Punkt bereitzustellen, von dem aus ein sicheres Urteil über Recht und Unrecht, über die Rechtmäßigkeit politischer Maßnahmen oder die Wirksamkeit polizeilicher Strategien getroffen werden könnte. Die Serie verleiht zum Beispiel den Corner Boys, also den Drogenhändlern und Schülern, eine Stimme und setzt sie durch das Gewebe ihrer Erzählung in eine unhierarchische Beziehung zu all den anderen sozialen Bereichen, aus denen üblicherweise Beschreibungen der Gesellschaft vorgenommen werden. Wenn Jacques Rancière schreibt, dass Politik, Zitat, zuerst der Konflikt über das Dasein einer gemeinsamen Bühne, über das Dasein und die Eigenschaft derer ist, die auf ihr gegenwärtig sind, Zitat Ende, dann kann man The Wire in diesem Sinne attestieren, im Mikrokosmos einer einzelnen Stadt einen gemeinsamen Wahrnehmungsraum zu etablieren, der das gesellschaftlich Exkludierte ein Stück weit aus der Unsichtbarkeit und Unhörbarkeit befreit. Ähnlich wie die bemerkenswerte Krimiserie The Shield des Senders FX ist auch The Wire für Physiognomien und Sprachformen durchlässig, die in anderen Fernsehserien keinen Platz haben. Abseits der expliziten Thematisierung politischer Vorgänge, also zum Beispiel der Darstellung der Bürgermeisterwahlen in der 4. Staffel, rollt The Wire die Frage des Politischen von der Frage der Sichtbarkeit, der Repräsentation und der Teilhabe am öffentlichen Diskurs her auf. Ich werde an dieser Stelle aus Zeitgründen darauf verzichten, noch auf 2 Beispiele ganz anderer Art einzugehen, 2 HBO-Produktion, die eine schon etwas älter, nämlich Robert Altmans Tanner 88, die andere etwas jünger, die kurzlebige Serie K-Street von Steven Soderbergh und George Clooney. Zwei Serien, die, wenn man mit dem Begriff irgendetwas anfangen kann, ich relativ wenig, als Mockumentaries bezeichnen kann, in denen also die politische Thematik sozusagen über eine gefakte Form von Dokumentation angegangen wird. Sind interessante Beispiele, aber ich lasse sie einfach aus Zeitgründen weg, weil ich eigentlich noch zu meinen beiden Hauptbeispielen kommen möchte. Und das erste ist nun Battlestar Galactica, wo ich auch einige Beispiele oder ein Beispiel mitgebracht habe, um es Ihnen zu zeigen. Während auf der einen Seite also das Thema des Politischen zum Anlass genommen wird, besondere Annäherungen an die Wirklichkeit zu unternehmen, also wie in den erwähnten Mockumentaries, schöpfen andere Beispiele ihre politische Brisanz gerade aus der augenscheinlichen Distanz zur Realität. Battlestar Galactica beruht auf einem postapokalyptischen Szenario, dessen referenzielle Verankerung in dem Anschlag auf das World Trade Center kaum zu übersehen ist. Die Serie beschreibt das Schicksal der knapp 40.000 Überlebenden der menschlichen Rasse nach einem Vernichtungsschlag durch die Cylons, einer evolutiv herangereiften Roboterethnie. Aus der Distanz der Science-Fiction-Erzählung heraus thematisiert Battlestar Galactica umso direkter Ereignisse nach 9/11 und fungiert als eine politische Allegorie, in der eine Reihe von politischen Themen symbolisch verhandelt werden. David Leverrier hat eben ja schon einige erwähnt. Hierzu zählen unter anderem die Trennung von Kirche und Staat, Abtreibung, Terrorismus, Selbstmordattentate, Völkermord, die Rechte von Kriegsgefangenen, Folter, Wahlbetrug und Polizeigewalt. Während die Serie angesichts der nahezu völligen Auslöschung der menschlichen Rasse zu Beginn eine radikale Front zwischen den Menschen und den Cylons etabliert, arbeitet die Serie in den folgenden 4 Staffeln konsequent daran, diese Grenzlinie zu verwischen und die Positionen, auch bezüglich der genannten politischen Themen, immer wieder neu zu verteilen. Ausgangspunkt hierfür ist die Tatsache, dass die Cylons teilweise nicht nur wie Menschen aussehen, sondern selbst auch nicht notwendigerweise wissen, dass sie Cylons und keine Menschen sind. Ich glaube, man kommt Battlestar Galactica und der Qualität der Serie nur näher über wirkliche Detailanalysen einzelner Themen, die dort verhandelt werden. Um einen kurzen Einblick in diese Serie zu geben, habe ich jetzt einfach mal eines dieser Themen herausgegriffen und dazu einen Ausschnitt mitgebracht. Eine interessante Storyline unter sehr, sehr vielen, die den Umgang der Serie mit herkömmlichen Rollenverteilungen demonstriert, betrifft das Leben der Menschen auf einem von Cylons besetzten Planeten zu Beginn der 3. Staffel. In klarer Anspielung auf die Situation im Irak und in Afghanistan werden hier die Vorzeichen des War on Terror umgekehrt. Der Zuschauer wird zur Identifikation mit den unterdrückten Einwohnern von New Caprica getrieben, an denen sehr unterschiedliche Optionen durchgespielt werden, die von der Kollaboration mit den Unterdrückern bis zum Selbstmordattentat reichen. Und dazu habe ich jetzt 3 kurze Ausschnitte aus der 1. Episode der 3. Staffel namens Occupation herausgesucht. Also ich habe diese Szene ausgesucht, nur um zu zeigen, auf welche Art und Weise diese Serie versucht, und sie tut das in vielen Szenen, Episoden, wie die Serie versucht, den Zuschauer in Identifikationen reinzubringen, die dem widersprechen, die im krassen Gegensatz zu den Positionen stehen, mit denen der Zuschauer sich im politischen Diskurs, der parallel geführt wird, identifizieren soll. Diese Serie, dass ich die so direkt quasi lese als Kommentar auch zur politischen Situation der USA, ist allerdings alles andere jetzt als meine persönliche Idee, sondern in dem Fall muss man sagen, dass die Autoren auch von vornherein auch in einem sozusagen Strategiepapier das ausformuliert haben, dass also von den Autoren her das auch als Intention angelegt war, sozusagen aus der Distanz der Science-Fiction-Erzählung heraus eine möglichst direkte Kommentierung politischer Vorgänge der Gegenwart zu unternehmen. In der bewussten Unentschiedenheit der Botschaft, die Battlestar Galactica vertritt, und in der Mobilität der Positionen, die sie kartografiert, liegt meiner Ansicht nach die besondere Qualität dieser Allegorie als Kommentar zur politischen Realität Amerikas nach dem 11. September 2001. An dieser Stelle kann ich leider keine detailliertere Interpretation der Serie vornehmen, sondern wende mich stattdessen jetzt meinem Hauptbeispiel zu, das uns direkt ins Weiße Haus führt. Jetzt geht es eben unter dem Titel der politischen Ekstase um die Serie The West Wing. Diese Serie, die ich abschließend diskutieren möchte, zählt unbestritten zu den führenden Beispielen des Quality TV, auch wenn sie bei einem herkömmlichen Network entstanden ist und nicht bei HBO oder einem anderen Kabelsender. Die Rede ist von der Serie The West Wing, die zwischen 1999 und 2006 über 7 Staffeln hinweg auf NBC lief. Creator der Serie und über 4 Staffeln der hauptverantwortliche Autor ist Aaron Sorkin, dessen Name hier bisher noch nicht gefallen ist und sozusagen auf jeden Fall fehlt, ja, in der Liste der wichtigen Autoren des Fernsehens. Aaron Sorkin, der zuvor bereits für die Sitcom Sports Night verantwortlich zeichnete und später das leider sehr kurzlebige Studio 60 on the Sunset Strip geschrieben hat. Was sprachliche Brillanz, inhaltlichen Tiefgang, aber auch politischen Pathos angeht, hatte die übrige TV-Produktion der Serie wenig entgegenzusetzen. The West Wing handelt von dem engsten Mitarbeiterstab im Weißen Haus eines fiktiven demokratischen Präsidenten namens Josiah Jed Bartlet. Mit Jed Bartlet, gespielt von Martin Sheen, ehemals Gouverneur von New Hampshire, steht ein Präsident im Mittelpunkt, der ebenso weitsichtig wie mitfühlend agiert, unbeugsam in seinen aufklärerischen Idealen, die Inkarnation des Wahren und Guten. Bartlet ist ein geradezu intellektueller Präsident, eine demokratische Wunschfantasie, der die klassischen Philosophen ebenso sicher zitieren kann wie die Bibel. Von Hause aus ein Ökonom, der einen Doktortitel besitzt und Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaft ist. Zudem wird Bartlet sowohl aufgrund seines umfangreichen historischen Wissens wie auch aufgrund seiner Familiengeschichte, sein Urgroßvater war nämlich einer der Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, als ein lebendiges Archiv der amerikanischen Vergangenheit inszeniert und damit als eine Figur, die die Autorität besitzt, die Messlatte der Geschichte an die tagespolitischen Ereignisse anzulegen. In vielerlei Hinsicht kann man Bartlet als die imaginäre Erfüllung all jener Hoffnungen begreifen, die das liberale Amerika in Bill Clinton gesetzt hatte. Dementsprechend hat Jonathan Friedland in einem Nachruf auf die Serie im englischen The Guardian die Serie auf die Formel gebracht, Zitat, "The Clinton Presidency as it should have been." Nicht nur sind einige der Figuren der Serie, auch wenn Aaron Sorkin dies gerne bestreitet, an Personen aus dem Weißen Haus Clintons zumindest angelehnt, viele Themen der Serie sind auch direkt von der politischen Agenda Clintons übernommen und auf diejenige Bartlets gesetzt worden. Und es kann wenig Zweifel daran bestehen, welcher Präsident die politischen Aufgaben souveräner bewältigt hat. Als der konservative Kritiker John Podhoretz The West Wing als Political Pornography for Liberals bezeichnet hat, so meinte er damit die Fantasie einer reinen liberalen Politik ohne die Querelen des Verhandelns und der Kompromisse des politischen Alltags. Wie die Figur des Präsidenten, so verkörpert auch sein Stab eine romantische und idealisierte Vision politischer Arbeit. Denn hier gibt es weder Missgunst noch eifersüchtiges Buhlen um das Gehör des Präsidenten noch einen Konkurrenzkampf um Ressourcen. Erst in den letzten Staffeln vermehren sich die Konflikte innerhalb des West Wings aufgrund unterschiedlicher politischer Zielvorstellungen und auseinanderdriftender Ambitionen. Generell ist das Team um Bartlett nicht nur durch allergrößte politische Kompetenz und Integrität charakterisiert, sondern auch durch ein unbeugsames Arbeitsethos. Auf den zahllosen flackernden Computerbildschirmen erscheint kaum je ein Bildschirmschoner, der ein längeres Ausbleiben von Aktivität signalisieren würde. Politik in The West Wing vollzieht sich in hohem Tempo und ohne Atempause. Zu den stilistischen Markenzeichen der Serie, die diese Geschwindigkeit visuell umsetzen, zählt eine als Walk and Talk bezeichnete Inszenierungsweise von Dialogen, die der Regisseur Thomas Schlamme, der an allen Serien Sorkins mitgearbeitet hat, schon in Sports Night eingesetzt und in The West Wing zur Perfektion gebracht hat. Eingefangen von eleganten Steadicam-Fahrten eilen die Figuren durch die labyrinthischen Korridore des Weißen Hauses und liefern sich einen verbalen Schlagabtausch. Dieses Stilmittel ist so distinkt, dass es zum Beispiel in einer Folge von House MD leicht hat parodiert werden können. Hier zeige ich aber jetzt noch mal ein Beispiel für das Original, und zwar den Anfang der dritten Episode der zweiten Staffel, The Midterms. Es ist das gesprochene Wort, dem in der Serie eine eminente Stellung zukommt. Außerhalb der Performance von Sprache gibt es wenig aktives Handeln. Eine souveräne Beherrschung der Sprache ist Charakteristikum aller Figuren. Sprache ist nicht nur die Waffe der politischen Auseinandersetzung, sondern zugleich Stifter von Identität. Dies lässt sich bereits am ersten Auftreten des Präsidenten in der Pilotfolge der Serie beobachten. Von dem Präsidenten erfahren wir in der ersten Folge noch wenig, außer dem wenig schmeichelhaften Umstand, dass er am Morgen einen selbstverschuldeten Fahrradunfall erlitten hat. Am Ende der Folge, als er zum ersten Mal auftritt, erscheint er in einem Poloshirt und einer einfachen Jacke und macht eher den Eindruck einer Privatperson. Präsidiale Eigenschaften kommen ihm nicht zu. Dies ändert sich schlagartig, als Bartlett anfängt zu sprechen. Im Reden gewinnt er Autorität und Macht. Er weist die religiösen Hardliner, die den Kopf des Deputy Chief of Staffs fordern, der in einem Interview eine flapsige kirchenkritische Bemerkung gemacht hatte, in die Schranken und stellt sich als guter Vater schützend vor seinen Sohn. Ich sage Sohn, weil in einer späteren Szene Josh Lyman, um den es hier geht, tatsächlich als seinen Sohn bezeichnet wird. Und für mein weiteres Argument auch wichtig, die ersten Worte des Präsidenten hier, wo er sich selber als Vater beschreibt. Sprachliche Souveränität und Bildung sind die ideellen Insignien von Bartletts Herrschaft. Dies wird noch einmal sehr deutlich inszeniert in Two Cathedrals, der letzten Folge der zweiten Staffel, in der Bartlett nach dem Tod einer engen Vertrauten und Freundin seit Jugendtagen für einen Moment entschlossen, keine Wiederwahl anzustreben, mit Gott im fließenden Latein hadert. Das will ich Ihnen jetzt auch noch zeigen. Die in der ersten Folge geschlagene Schlacht gegen die religiösen Wortführer ist allerdings in gewisser Weise typisch für die Politik der Serie, die oftmals politische Differenzen auf kulturelle projiziert und die politischen Schlachten dort austrägt, wo es am wenigsten wehtut. Nicht nur in The West Wing, auch in seiner Serie Studio 60 on the Sunset Strip spielt jene Cultural Divide eine große Rolle, die eine ländlich geprägte, wertkonservative, religiöse, regionalistische Bevölkerung, die republikanisch wählt und Ideologien wie dem Kreationismus oder der Vorstellung des Intelligent Design anhängt, gegen eine urban geprägte, liberale, aufgeklärte, demokratisch wählende Bevölkerung ausspielt. Es ist diese kulturelle Differenz, über die zahlreiche Konflikte in der Serie entfaltet werden, zum Beispiel in der Episode The Midterms, aus der wir schon einen Ausschnitt gesehen haben, in der im Weißen Haus ein Empfang von Talk-Radio-Moderatoren stattfindet. Musik. Jenna Jacobs, die hier Opfer von Bartels Attacke wird, ist an die reale Dr. Laura Schlesinger angelehnt, eine moralistische und homophobe Predigerin gegen sexuelle Freiheiten und liberale Vorstellungen. Dass solche kulturellen Auseinandersetzungen regelmäßig die eigentlich politischen überlagern, hat Chris Lehman dazu gebracht, Bartels Administration als Feel-Good-Presidency zu diskreditieren, in der ein idealistischer Präsident kulturelle Siege einfährt, die politisch nichts kosten. Dennoch oder gerade deswegen hat die Serie mit Bartlett eine politische Identifikationsfigur allerersten Ranges geschaffen. Gerade darin kann man allerdings ihr Problem sehen. Denn in der politischen Ästhetik ist die Identifikation schlecht beleumdet. Gerade die Filmtheorie und Filmästhetik ist stark von Bertolt Brechts Verdikt gegen die Identifikation beeinflusst worden und hat sich seiner Vorstellung angeschlossen, dass politische Aufklärung und politisches Bewusstsein nur auf der Grundlage einer Distanz zur Fiktion und im Bruch mit der den Verstand umgehenden Identifikation zu haben ist. Die Filmtheoretikerin Kaja Silverman hat darauf eine Antwort versucht zu formulieren. Unter Rückgriff auf einige Bemerkungen Sergei Eisensteins bemüht sie sich darum, die Identifikation wieder in ihr Recht zu setzen. Sie spürt bei Eisenstein ein Modell politischer Aufklärung auf, das auf der emphatischen Identifikation mit einem Ich-Ideal als Personifizierung politischer Werte und Überzeugungen beruht. In der Identifikation liegt danach die Möglichkeit, politische Ideale, die an einer idealisierten politischen Führerfigur exemplifiziert werden, in das eigene Selbst zu integrieren. Politische Aufklärung erfolgt hier nicht durch rationale Überzeugung und kritischen Abstand, sondern durch eine emotional unterfütterte Identifikation mit einem Ich-Ideal, die den Zuschauer aus den Grenzen des eigenen Ichs herausführt. Daher spricht Silverman hier von einer politischen Ekstase und bezieht sich dabei auf die wörtliche Bedeutung von Ekstasis als aus sich heraustreten. Auch ohne dieses, man könnte sagen, populäre Modell einer politischen Ästhetik an dieser Stelle ausführlich diskutieren zu können, lässt sich doch festhalten, dass es die Intention der Serie, die die politische Realität durch eine bessere Version ihrer selbst übertrumpfen will, recht gut erfasst. Allerdings wäre die Idee politischer Ekstase mit Blick auf die Serie weiterzuentwickeln. Dazu ist ein neuerlicher Blick auf das Verhältnis von Realität und Fiktion im Falle von The West Wing notwendig. Dieses Verhältnis ist nämlich nicht ausreichend erfasst, wenn man die Serie, wie in den meisten Kommentaren geschehen, unter dem Gesichtspunkt ihres Realismus diskutiert und die Frage nach der Nähe und Distanz zwischen Bartlets fiktionalem Weißen Haus und der politischen Realität stellt. Man kann nämlich, wenn man das von Kaja Silverman veranschlagte Modell einer politischen Ekstase aus der einengenden Perspektive der Psychologie, also der Beziehung der zwischen Zuschauer und Figur befreit, zu der These kommen, dass im Falle von The West Wing Realität und Fiktion insgesamt in einem ekstatischen Verhältnis zueinander stehen. Beide treten aus sich heraus und in die Sphäre des jeweils anderen. Realität und Fiktion sind hier in ungeregelten Austausch- und Identifikationsprozessen miteinander verbunden. Dass die Serie während ihrer Ausstrahlung auf interessante Weise in die politische Realität eintreten konnte, liegt nicht zuletzt am Medium des Fernsehens, dessen Merkmal die parataktische Anordnung von Bildern und Diskursen ganz unterschiedlicher Herkunft und ganz unterschiedlicher Realitäts- und Fiktionsgrade ist. Dies wurde zum Beispiel genutzt, als während der Werbepause einer Folge von The West Wing ein politischer Werbespot ausgestrahlt wurde, in dem für eine bestimmte Position in einer anstehenden Volksabstimmung geworben wurde. Und der politisch bekanntermaßen sehr engagierte Schauspieler Martin Sheen in dem Spot auftrat, wobei es offensichtlich ist, dass hier mit der Ununterscheidbarkeit zwischen Schauspieler und fiktionaler Figur gespielt wurde. Martin Sheen trat weiterhin zusammen mit Al Gore in Jay Leno's Tonight Show auf und er und andere Mitglieder des Schauspielerensembles der Serie sind wiederholt bei Wahlkampfveranstaltungen der Demokraten aufgetreten. Und es wirft jeweils die Frage auf, inwieweit sie dabei als ihre fiktionalen Alter Egos agiert haben und wahrgenommen wurden. In einer Morningshow ist ein Berater Clintons, der im Weißen Haus arbeitet, interviewt worden, und zwar in den Kulissen der Serie The West Wing stehend, was die Frage aufwirft, ob der fiktionale West Wing hier Realität geworden ist oder der reale Mitarbeiter des Weißen Hauses ein fiktives Alter Ego gegeben hat. Gerade im Präsidentschaftswahlkampf des Jahres 2000 ist die eminente Stellung der Serie im Feld realer politischer Auseinandersetzungen spürbar gewesen. Auf Autoaufklebern und Buttons bekannten sich im Sommer 2000 die Menschen ebenso zu Jed Bartlet wie zu den tatsächlichen Präsidentschaftskandidaten. Und in vielen Umfragen wurde der Name Bartlet wie selbstverständlich neben die Namen von Al Gore und George Bush gestellt. Und in den meisten Fällen konnte Bartlet die Umfrage souverän für sich entscheiden. Weil er oft als präsidialer und glaubwürdiger eingestuft wurde als die tatsächlichen Kandidaten, wird er möglicherweise insbesondere Al Gore einige Stimmen gekostet haben. In aller Klarheit forderte eine Zeitschrift ihre Leser auf, mit der Fernbedienung abzustimmen, denn Bartlet sei the president we long for, the president we deserve. Nimmt man diese zusammengesampelten Indizien ernst als Anzeichen einer ekstatischen Verzahnung von Fiktion und Realität, dann spricht dies auch gegen die Interpretation von The West Wing als eskapistische Fantasie für liberal gesinnte Geister. Die kulturelle Funktion der Serie läge weniger in der Bereitstellung einer besseren Welt als Fluchtperspektive aus der politischen Wirklichkeit, da sie hierfür viel zu sehr in das politische Geschehen einbezogen ist und mit diesem vernetzt ist. Sie fungiert vielmehr als aktiver Einspruch in das politische Geschehen. Sie kann als eine Art ausgespieltes Strategiepapier demokratischer Imagination verstanden werden, in der eine abtrünnige Minderheit, die auch angesichts von Clinton und Bush nicht den Glauben an die Ideale des öffentlichen Dienstes und des politischen Amtes verloren hat, die Politik beständig mit einer alternativen Konzeption von Politik konfrontiert. Im Kontrast zu vielen Darstellungen der Politik in der Populärkultur, die Amtsinhaber vor allem als inkompetent oder korrupt darstellt, hat Sorkin seine Serie als, Zitat, kind of a Valentine to public service bezeichnet. Eine Valentinskarte ist aber mehr als eine bloße Aussage. Es ist ein performativer Akt, weil es sich ja um eine Botschaft mit einem Empfänger handelt, der auf sie reagieren muss. Denn man weiß ja, bei einer Valentinskarte gilt, keine Reaktion ist auch eine Reaktion. Demnach würde The West Wing keine Fluchtmöglichkeit in eine bessere politische Welt bieten, sondern als Artikulation eines Begehrens die politische Wirklichkeit Washingtons heimsuchen und nach einer Antwort verlangen. Wenn man, und das ist jetzt mein letzter Punkt, The West Wing als eine politische Fantasie beschreibt, so ist natürlich auch die Frage erlaubt, welche Strukturen diese Fantasie besitzt, welches Begehren sich in ihr artikuliert und welche Wünsche sie symbolisch inszeniert. In einer passenderweise mit The Two Bartlets betitelten Folge hat die Serie in einer bemerkenswerten Figur der Spiegelung darauf eine Antwort formuliert, indem sie durch die Psychoanalyse des Präsidenten eine Selbstanalyse des phantasmatischen Fundaments der Serie vornimmt. In dieser Szene beginnt die Analyse, die in späteren Folgen dann in professionelle Hände gelegt wird, in Form einer Laienanalyse durch den Communications Director Toby Siegler. Er weist auf eine grundlegende Spaltung Bartlets hin, die er als Symptom eines ödipalen Konflikts deutet. Was Bartlet nicht verwunden hat, ist die Ablehnung durch seinen ihm intellektuell unterlegenen Vater. Eine Ablehnung, auf die Bartlet mit einer psychischen Spaltung reagiert, die eben Ausdruck des Verlangens nach der Anerkennung durch den Vater ist. Das ist jetzt das letzte Beispiel. Ich werde jetzt schnell zum Ende kommen mit diesem letzten Argument. An dieser Stelle wird ein ödipaler Konflikt offengelegt, der nicht nur die Figur Bartlets betrifft, sondern eben die phantasmatische Struktur der Serie selbst. Und zwar nicht nur von The West Wing, sondern von allen Serien Aaron Sorkins. Auch in Sports Night und in Studio 60 on the Sunset Strip tauchen regelmäßig Varianten ödipaler Szenarien auf. Und sie tun dies nicht am Rande der Erzählung, sondern rücken strukturell immer wieder ins Zentrum. Es sind immer wieder die Momente höchster affektiver Besetzungen, die Szenen mit der deutlichsten kathartischen Funktion und pathetischen Aufladung, in denen es um den Wunsch der Anerkennung durch den symbolischen Vater geht. Wer im Rahmen der Serie die Position väterlicher Autorität einnimmt, kann durchaus wechseln, zumal mit Bartlett und seinem Chief of Staff Leo McGarry zwei patriarchale Autoritätsfiguren an der Spitze des Weißen Hauses stehen. So wird zum Beispiel in den Rückblenden der ersten Folge der zweiten Staffel, die den Ursprung des Teams um Bartlett und den Beginn seines Wahlkampfes erzählt, deutlich, dass Leo die väterliche Autorität ist, die Bartlett als Präsidenten sieht, während Bartlett selber noch an sich zweifelt. Natürlich geht es in unserer Analyse nicht wie bei Toby Siegler um die Psychologisierung der fiktionalen Figuren selber, sondern um die Frage der phantasmatischen Strukturen, die der Serie unterliegen. Und diese Strukturen der Fantasie folgen immer wieder einem ödipalen Konflikt, dessen Auflösung das emotionale Zentrum von Sorkins Geschichten bilden. Die Szenen, in denen eine der Autoritätsfiguren ihre Liebe und Anerkennung gegenüber einer anderen Figur artikuliert oder unter Beweis stellt, bilden regelmäßig die kathartischen Apotheosen, in denen die Folgen emotional kulminieren. Dieses ödipale Verlangen scheint fast die notwendige Kehrseite der bereits angesprochenen Idealisierung der symbolischen Vaterfigur zu sein. The West Wing rückt eine nahezu ungebrochen paternalistische Autoritätsfigur ins Zentrum, an den die Wunscherfüllung der Zuschauer libidinös gebunden bleibt. Der Zuschauer droht so, in einer Position der Autoritätssucht gefangen genommen zu werden, deren politische Problematik offensichtlich ist. Allerdings ist Jed Bartlett Autorität und Ich-Ideal nicht als Verkörperung eines Willens zur Macht, sondern als Verkörperung der ausgehaltenen Spannung und Komplexität politischer Sachverhalte. Dies hat mit dem für die Serie typischen Merkmal des argumentativen Schlagabtauschs zu tun, in dem die Figuren ihre verbalen und intellektuellen Fähigkeiten messen. Darin liegt so etwas wie ein Gegenmittel zu dem unbedingten Autoritätsanspruch des Vaters. Die Serie vertritt das Ideal eines politischen Diskurses, der durch einen fortgesetzten Dissens offengehalten wird. Ohne auf das Erzielen einer Einigung ausgerichtet zu sein, zelebriert sie die Lust an der agonalen Entfaltung politischer Argumente. In diesem Glauben an die Kraft der politischen Debatte liegt freilich auch etwas fast schon Altmodisches, was der als klassisches Qualitätsfernsehen auftretenden Serie allerdings ganz gut zu Gesicht steht. Ist die Emphase des Politischen selbst nicht längst obsolet, wo die Spielräume der Politik nicht nur durch die Vorherrschaft des Ökonomischen immer weiter eingeschränkt werden, sondern die innere Konstitution eines Landes als auch die äußeren Beziehungen der Nation immer weniger von politischem Handeln abhängen als von juristischen Verträgen, wo beispielsweise die Missachtung von Menschenrechten durch juristische Gutachten gerechtfertigt wird. Während man aber an die politische Diskussion noch den Glauben knüpfen konnte, dass sich zumindest prinzipiell alle Bürger in ihr Gehör verschaffen können, sind juristische Auseinandersetzungen per Definitionem eine Veranstaltung für Experten. Die Serie würde für die große Öffentlichkeit, die The West Wing in den USA erreicht hat, dann nur noch die Illusion aufrechterhalten, sie sei zur Teilnahme am politischen Diskurs aufgerufen. Vielen Dank.
Yeah, thank you, Thomas. I think we do it in English, yeah? But whoever wants to pose a question in German, feel free. Thank you for this complex statement, and I think it made...
I'm sorry that it took so long.
No problem. Very much clear. We are a little bit late, half an hour or so, but I think this was really a very important point, that showing that authorship is maybe one aspect in the, you know, finding criteria, political and aesthetic criteria for this new, more or less new phenomenon of quality TV series, but that it's, that authorship is not enough, so to say. And I think that this talk made very clear that political strategies, that the whole, yeah, the, also the phantasmatic, what I liked especially, this whole emphasis on the phantasmatic scenario within those shows can function. And my question would, first question maybe would go also in this direction, where is the, you know, can there be a, you know, a clear line, a demarcation line, yeah, between intentionality, yeah, authorial intentionality, or the good intent to do something, you know, politically interesting, and a more symptomatic reading between maybe the different series, between what you were saying about 24 and especially Battleship Galactica, this very strange, you know, suicide attack, a scene which I didn't understand completely. But where are this, you know, is there a clear demarcation line, or are there more ambivalent positions, you know, within all the three series? Yeah.
So if there is a clear demarcation line, I wouldn't know how to find it, at least, you know, because the material we have are the series. The authors cannot be trusted when they speak about their work. In a way, I mean, so we cannot trust them just means that when we try to analyze series, we cannot rely, you know, on what authors tell about their work. For example, the producers of 24 insisting on the total fictional character of their series, which is, you know, obvious and true in one sense, but obviously not true in a different sense, in that this series does have a lot to do with political sensibility after 9/11. However, wanted or not, you know. But on the other hand, I mean, the idea of authorship, again, can be a very interesting starting point, because I would say that many elements of the West Wing I began noticing after seeing Sports Night and Studio 60 on the Sunset Strip, because that's when I realized that there are these kind of phantasmatic structures that are, you know, bound to the author, to Aaron Sorkin in some way, because they obviously reappear in all three series. So in that way, the perspective on authorship was very instructive for this paper. But I don't know if, you know, Aaron Sorkin would admit that these Oedipal scenarios are important for his work. I don't know that. And yeah.
I mean, we had this question before, and for at the end of the last discussion about different types of authorship and how we can, you know, relate them to what's coming out in the end. I also had this impression seeing Oz yesterday. How could we, you know, to compare it to classical film authors from the late 1960s, like Haskell Wexner or Emile De Antonio or Frederick Weisman, in having, you know, very clearly institutional critique models of, you know, the scenes. Is it possible to relate those films directly to this model of authorship, or do we have to think of a different kind of authorship, which is maybe, you know, where would be, what would be the criterion? Is it, yeah, is it, you know, intentionality, or is it the whole attitude of claiming that kind of critical authorship, or where could it be?
I don't know. I mean, I believe that Christoph yesterday mentioned the Cahiers du Cinéma's reinterpretation of authors
in the movie industry, like Hitchcock, Ford, or Hawks, you know. This is a different idea of authorship than, for example, the more artistic, independent directors that you mentioned now. But despite of all the freedom that authors get, obviously, when working for HBO or in the meantime, also other cable television series, I would say they still work in some kind of industry. They make a product, and the moment that the product is finished, that's the moment where, you know, marketing economics set in, even if they were not, you know, guiding the creative process. So I think that these authors in television have more in common, actually, with the idea of authorship proposed in connection with Ford, Hawks, and others who were working within an industry and despite of all the rules and the economic restraints, they were able to, you know, make films that are very creative and artistic in many ways. But personally, I'm not someone who really thinks a lot about authorship. As you mentioned before, I've written a paper on the economics of television series. And while I believe that the idea of authorship is important and interesting, personally, I... personally, right now, I'm much more interested in looking at the more at the institutional side, and also at what institutional changes make it possible for authors to get more freedom. You know, I think there's a question to be asked.
Yeah, I also think that this, you know, intermediate space, so to say, in between, you know, you were not talking about, you know, the changing conditions of TV systems or whatever. That could be one explanation for why this, you know, explosion of creative series took place. Or if you take up the famous McLuhan definition, you know, if a medium is dying, then it becomes art, yeah? Something like that, yeah, which is also quite simplifying, but still interesting argument in a certain way. So I think we would have very different lines we could trace how to explain what is going on and why it is going on. And I think what you were sketching out as a scenario of, you know, of a phantasmatic space in a certain way, that's what I think is really interesting, where, you know, elements of changing media formats, economic conditions, what Dietrich was saying, the post-Fordist economies, etc., allowing, you know, more freedom in within production processes and things like that. And that combined with an idea of authorship, how this is coming together. So it's not so easy, and like the 50s model of Cahiers du Cinéma had similar preconditions in the Hollywood system and, you know, the Fordist condition, a control condition, and things like that. And I think my maybe last question now would, how would you, you know, within this phantasmatic space, I think it's so such a strong focus on this idea that a psychoanalysis or psychotherapy is so important within those series, yeah, in The Sopranos, in Mad Men, and we will hear from Bert tomorrow, and here, as you have shown in West Wing, what kind, you know, in this kind of idea of identification with the viewers, or what kind of phantasmatic scenario does that create?
So, I mean, I come from film theory, where for a long time, ideas of illusion, identification, and other ideas from psychoanalysis were very important. Personally, I'm, you know, I work in a different field. I mean, I realized that this paper sounded much like I would be doing exactly this now for a television series. It's not what I want to do. I was in this case, I was just interested in Kasia Silverman's model, and she is, you know, one of the most important figures in psychoanalytic film theory. But I was more interested in her idea of identification and of ecstasy, political ecstasy, as a model to rethink the series and its relation to reality itself. So actually, I started with this idea of a person of, you know, the psychological aspect of the relation of the viewer to the screen and to the fictional characters, which we call identification. But I was actually more interested in developing this model further and asking if it can tell us anything about not the relation between viewer and character, but between political reality and political fiction. Because that was, you know, the question I was, you know, trying to tackle with all my examples.
Okay, are there any questions?
Geht das? Ja. I really like this talk, and I can really support the interpretation or the thesis that you can't really criticize this as escapism. It's kind of this kind of model of political ecstasy in which the demarcation or the distinction between fiction and reality is difficult to find, and this kind of Brechtian critique or the idea that the disidentification, the Brechtian sense, it doesn't work anymore because that is already included. I mean, there was an episode in the series in which the classical Brechtian thing happens. Martin Sheen says, "Hi, I'm Martin Sheen, and I'm playing the President of the United States in the series, and now we're going to have a discussion about September 11, or about that was just after September 11. So it was not a problem at all. And there was another episode in which they imitate the format of another TV documentary and make a documentary about what's her name, CJ, the press secretary, and so this is all possible and this is already included. But I'm thinking if it's still possible to talk about some other form of escapism in relation to West Wing, which is not so much about, and some of you already were saying this, which is not so much about here is politics in a good sense done by good guys with liberal ideas, but here is politics at all still possible. Here is still people elected by the people making decisions, and that's how politics happens. And this is not how it really happens anymore, or if it ever was that way. And that this is because, I mean, so often you find this comment on the internet by fans of the West Wing saying, "Yeah, I survived the Bush years by imagining myself to live in that world." And so, if that is the case, if it's not a fantasy about good politics, but a politics at all, then I find it's interesting to connect this with what you were saying about the Oedipal structure, as well in the narrative, as well in the relation of the audience to the narrative. And how much I think this part of West Wing is really that it is still like a family program. It's with the father. There's the old Cartwright. What's his name? Ben Cartwright. And that's the president. And you have little Joe. And that's Josh Lyman. And you have Adam. And that the difficult Adam. And that's Toby. And so on. You have the whole Ponderosa there. No. But you have on the other hand, I think they are all good guys, but they're not really successful in politics. I mean, they're not. The president was kind of very euphemistic about his presidency when he was talking to God about all the things he achieved. You don't see them achieve so much. You see them dealing a lot. You see them not achieving things. And as you said, what they achieve is triumphs and cultural wars. And I wouldn't be so pessimistic to say the cultural war is just a kind of a cover for politics, and they're not achieving anything in real politics and only in culture. But that's maybe something that they've still got from the 90s when the series was conceived, because culture wars were more politically important then. But isn't this somehow already something that the series is talking about? It's talking about the fact that this family structure, which is necessary for producing good guys or good girls, is, at the other hand, also the very reason why they're not getting anything done politically. And because they are living in this political fantasy. They are living in the world where politics was still possible, and they are not these, no? And if that is not really something that leads to something like the way Obama is created, conceived, as someone who, again, stands for a lot of cultural triumphs, but of course is his whole campaign. Sorry that I'm talking so long. I'm soon finished. Was modeled a lot after the Santos campaign in the last season, right?
I don't know. I mean. There's one point in what you said where I'm not sure if this is really the perspective of the series itself, namely that this administration is not successful. And I do believe I'm not totally wrong in when I say that, you know, these cultural victories, you know, that they are a bit of a stand-in for, you know, political victories. This administration is in a difficult situation because the House of Representatives is Republican, you know, during the presidency of Bartlet. So the political situation therein is very difficult, and it's not easy to get things done. That's true. But, I mean, why do people on the internet, why do fans say, well, I survived the Bush years by thinking about the West Wing? I mean, there must be something that this series actually delivers as, you know, a positive experience of success of your own liberal ideas. I don't believe that it would work otherwise, mm-hmm. if it would just tell the story of a failure.
Yeah, there's another question in the back. Where's this? Is this Peter oder? Ja. Sieht nicht so weit.
So I will try to put my question in English, but it can be that it doesn't work. So what I've found very interesting, but I have to confess, at that time I was a bit absent was when you quoted Kaiser's Silverman and the concept of ecstasis debated already. And I would ask or perhaps suggest if on another level it could be useful to connect this with the other quote of West Wing being a sort of political pornography. Mm-hmm. So but if you don't see pornography just as a sort of Wunscherfüllung or Ersatz, I don't know. I don't know how to translate this. Wunscherfüllung or Ersatz, but also as a the maximum of a cinema of attraction, like Tom Gunning said in his writing, like the media which controls the mind, the body, and so on, and induziert, puts sort of emotions and identifying techniques into the subjects watching and so on. Yes. So perhaps thinking of political of especially West Wing being sort of either a platform for political debate or being ersatz for a political debate, perhaps it would be interesting to put this well, this television being a hot media and so on, which it is, and where in former times it was always that television is the most manipulating media at all. So I will be finished closely. It could be perhaps interesting to by researching on this high quality television so how this changes and the well, you know what I mean a bit. It was a try.
I believe I get the gist of what you're saying, and I mean it's an interesting point. I just want to be just want to point out that the to say that the West Wing is political pornography was just a quote, you know, and from a very conservative critic of the series. It's not my idea. But indeed, what you could do is, pornography is not in psychoanalytic film theory a wish fulfillment fantasy, but it is a mise-en-scène of desire. It is a staging of desire. Yeah? This idea could probably be developed further for the political fantasy in The West Wing and other television series. But again, you know, the appearance was different, but actually I'm not working in psychoanalysis. I don't want to become, you know, television studies, the place where, you know, the obsolete ideas of film theory, you know, now, you know, are recycled, you know. That's not what I want to do. So psychoanalytic film theory is in decline. And rightfully so, I would say. It's again, it's not the paradigm I'm working in, and I don't really want to, you know, now ship it off to television.
Yeah, we should come to. Yeah, no, last question is okay. Yeah. It's coming.
Yeah, it's just a quick thing that. You know, it occurs to me as you were talking that what we're also seeing here is the sort of the politics of broadcast television, because The West Wing isn't anything new in so far as the voice that we hear has been heard before in NBC's quality television. You know, these debates about the culture war have rumbled on since the beginnings, mm-hmm. in HBO, and Fox have got a particular political voice. So I think it's also how a broadcaster makes its politics visible, and clearly West Wing has a very sort of particular aesthetic, which is very different from Fox, and it's more conservative and right-wing approach. But, you know, I hear resonance of, you know, St. Elsewhere in the West Wing as well. You know, that idea of cultural politics is something that's has long been there on NBC. I just wanted to say that.
We will have to ask what the relation is between, you know, the institutional basis and the politics. But also we have to be careful not to make too easy connections. For example, I mean, I don't believe that 24 is, in the way I try to describe it, conservative because it is on Fox. Because on Fox there was also Arrested Development, you know. I think if you take a look at the schedule, you will find a lot of progressive television series on Fox, because in a way they don't care. I mean, as long as it makes money, you know, it is still of interest. So I'm not sure if, you know, the ideology that we see in Fox News is really, you know, that binding for...
I'm suggesting for one moment it's okay. As simplistic as that. I mean, all I'm saying, I think it was just in relation to the West Wing, was that the voice that you hear is one that we've heard before on NBC. That's
yeah.
all I'm saying.
Yeah, yeah.
Echoes. It is different,
yeah.
but there are echoes. That's all I'm saying.
Yeah.
But yeah, I mean, I understood your talk that West Wing has always subversive qualities towards with progressive. I mean, that we could struggle about that, but with this whole aspect of wish fulfillment is on this level of sovereignty, of language, of, you know, efficiency of bureaucratic procedures and things like that. We, as we saw in Oz yesterday, yeah, which is totally the opposite, yeah, the total failure of bureaucratic and social democratic, you know, endeavors to make the world better. Mm-hmm. I think that would be, I think, the interesting point in a way to compare and to make what is, to find out what the real political effect is taking place. Yeah, I mean, in your reading, I my understanding was more it is, you know, it's not, you know, the last herald of, you know, social democracy in a certain way, liberal politics during the Bush years, but that is undermining precisely these fantasies of that, you know, because we are better educated, that's why we can, you know, beat them by language. Mm-hmm. Okay, but we should, is there last urgent, and otherwise I would say we go into the lunch break now. And.